SRF 2 Kultur.
SRF 2 Kultur Kontext. Sie hören das Sachbuch-Trio. Ich bin Berner Senn und mit mir am runden Tisch sitzen meine Kolleginnen und Kollegen mit ihren Sachbüchern des Monats. Das ist Raphael Zehnder, das ist Jara Petersen und Cornelia Kassis. Und mit Ihnen, Cornelia Kassis, beginnen wir heute unsere kurze Vorstellungsrunde. Vor wenigen Tagen ist im Hansa Verlag Daniel Schreibers Buch mit dem Titel Nüchtern über das Trinken und das Glück erschienen. Das ist ein Buch über Sucht, über Alkoholabhängigkeit, aber Bücher über dieses Thema gibt es ja reichlich. Mhm. Und Sie selber, Cornelia Kassis, sind eine passionierte Teetrinkerin. Was hat Sie denn an Daniel Schreibers Suchtprotokoll interessiert?
Zunächst eigentlich gar nichts, denn Alkohol ist, wie Sie sagen, überhaupt gar nicht mein Ding. Aber dann habe ich es doch angelesen und mich haben sofort zwei Dinge in Bann gezogen. Erstens Schreibers literarische Kraft und zweitens sein schonungsloser Blick auf die Mechanik der eigenen Sucht. Da habe ich viel gelernt über den ungeheuren Sog dieser Kraft und auch den Kraftakt, trotz enormer Abhängigkeit eine scheinbare Normalität aufrechtzuerhalten. Also ein psychologisches Thema.
Das klingt recht vielversprechend und wir werden mehr darüber hören in circa 20 Minuten. Wir kommen zum nächsten Titel in der Runde, der da lautet Generation Maybe, Signatur einer Epoche. Also Generation Vielleicht. Geschrieben hat es der Journalist Oliver Jäges und ja, warum denn nun ein Buch über Generation Maybe? Das können Sie für uns vielleicht verraten, Jara Petersen.
Ja, die Generation Maybe, das sind die heute 20- bis 34-Jährigen und die haben ihren ja nun nicht gerade ruhmreichen Namen von einer Zigarettenwerbung mit dem Slogan Don't be a Maybe. Also sei eben kein Vielleicht und entscheide dich endlich mal, was du willst. Damit, mit Entschlossenheit, tut sich die Generation Maybe äußerst schwer und das ist ihr großes und einziges Problem. Und ich bin ja nun auch eine Vertreterin dieser Generation, ein gutes Maybe bin ich, ein Maybe par excellence. Und ich habe das Buch auch gelesen in der Hoffnung zur Erfahrung, was meine Generation so ahnungslos macht.
Das finde ich natürlich ganz besonders spannend, dass Sie quasi als Vertreterin dieser Generation hier mit uns am Tisch sitzen. Natürlich bin ich jetzt auch sehr neugierig, dann mehr von Ihnen darüber zu hören. Das kommt dann so in der Mitte dieser Sendung. Den heutigen Sachbuchreigen aber beginne ich mit Ihnen, Raphael Zehnder. Ihr Buch, wenn ich das richtig verstanden habe, knüpft direkt an eine Zeit an, die in diesem Jahr schon mehrfach erinnert wurde, nämlich an die Zeit des Ersten Weltkriegs. Und es schlägt von dort einen Bogen in die Jetztzeit und damit in die Zeit der Finanzkrise. Der Titel ist Vom großen Krieg zur permanenten Krise, der Aufstieg der Finanzaristokratie und das Versagen der Demokratie. Geschrieben hat es Marc Schöne, ein ausgewiesener Finanzfachmann. Aber jetzt dieser Bogen vom Ersten Weltkrieg zur aktuellen Finanzkrise, das ist für mich ein überraschender Brückenschlag, Raphael Zehnder.
Für mich auch. Also Marc Schöne, Professor für Banking und Finance an der Universität Zürich, er vergleicht wirklich die Gesellschaft des Jahres 2014 mit der Gesellschaft des Jahres 1914 und er sucht Parallelen zwischen der Gegenwart und eben der Situation zu Beginn des Ersten Weltkriegs. Er findet diese Parallelen zum Beispiel in der aufgeblasenen Rhetorik der Politiker, in den Einkommens- und Vermögensungleichheiten innerhalb der Bevölkerung und in der Situation des Umbruchs, der 1914 stattfand und der seit der Finanzkrise ebenfalls stattfindet. Es ist eine sehr aufschlussreiche Lektüre, die Marc Schöne da liefert.
Ist aber, wenn ich mir das so anschaue, eher ein dünnes Büchlein, gerade mal so 100 Seiten. Sie sagen, es sei aufschlussreich. In welcher Hinsicht denn aufschlussreich?
Es ist nicht so sehr aufschlussreich in Bezug auf die Parallelen der Gegenwart zum Ersten Weltkrieg, die wir gerade angesprochen haben. Da finde ich Marc Schönes Material eher dünn. Da hätte ich gern mehr erfahren über diese Parallelen. Aber seine Analyse der heutigen Wirtschaftslage und der Krise der Gesellschaft, in der wir heute stecken, die scheint mir sehr klar und prägnant. Marc Schöne geht von liberalen Grundprinzipien aus. Zum einen, wie Ludwig von Mises 1927 schrieb, der Liberalismus hat immer das Wohl des Ganzen, nie das irgendwelcher Sondergruppen im Auge gehabt und zum anderen das Gebot, dass wer ein Risiko eingeht, wirtschaftlicher Natur, auch dafür gerade stehen soll. Und aus diesem liberalen Blickwinkel übt Marc Schöne Kritik an der Finanzwirtschaft und an der Politik. Zwei Zahlen, um die Dringlichkeit seiner Ausführungen zu unterstreichen. Erstens, die europäischen Staaten hätten seit 2008 an die 400 Milliarden Euro ausgegeben, um die Bankensysteme zu retten, ohne wirkliche Gegenleistung durch die Banken. Und zweitens, 30 Millionen Arbeitsplätze seien dieser Krise zum Opfer gefallen. Die Politik räume der Finanzwirtschaft viel zu viel Gewicht ein, schreibt Schöne. Die teuren staatlichen Finanzspritzen, die hätten bloß eine weitere Börsenblase verursacht, die noch andauert, die aber auch platzen werde. Und die Finanzwirtschaft, die habe sich sehr weit von der Realwirtschaft entfernt. Die funktioniere ganz anders. Der Börsenhandel geschieht heute in Mikrosekunden. Man behält die Aktien nicht mehr lange bei sich, sondern verkauft sie sofort wieder in Sekundenbruchteilen, wogegen die Realwirtschaft in längeren Zeiträumen von Tagen bis Jahren funktioniert. Also die Börsenwirtschaft sei überhaupt nicht seriös, schreibt er. 6 Transaktionstage an den Börsen würden eigentlich ausreichen, um den gesamten internationalen Güter- und Dienstleistungsverkehr abzuwickeln, schreibt er. Die übrigen 359 Tage des Jahres finde bloß ein überbordendes Spekulationsgeschäft statt. Mit diesem, ich zitiere, Casino-Kapitalismus gehen wichtige Werte unter. Liebe, Freundschaft und Ehre verschwinden und verlieren an Bedeutung zugunsten von Verschuldung, Zynismus und Sozialisierung von Verlusten, schreibt Marc Schöne. Er kritisiert die Too-Big-to-Fail-Doktrin, also den Konsens, dass der Staat die Großbanken unbedingt retten muss. Er kritisiert aber nicht nur, sondern er zeigt auch einen ganzen Katalog von Maßnahmen auf, wie man diese Krise begrenzen oder zumindest oder sogar beenden könnte. Zum Beispiel, er will global die Demokratie wiederbeleben. Die direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild ist für ihn ein Modell für andere Staaten. Über die Hilfspakete und Sparprogramme für Südeuropa beispielsweise, da konnte nie irgendjemand abstimmen. Das wurde einfach von oben dekretiert. Er fordert auch ein Ende des Überwachungsstaats und der Steuerflucht und der Steueroptimierung. Marc Schöne will auch die Finanzwirtschaft in den Dienst der Wirtschaft und der Gesellschaft stellen, etwa indem die Investment von den Geschäftsbanken getrennt werden. So würden die Ersparnisse besser geschützt und nicht zur Spekulation verwendet. Er will die Größe der Banken und die Höhe der Boni begrenzen und er will auch Finanzprodukte zertifizieren lassen. Also im Ganzen ein wertvolles Büchlein, das auch für Wirtschaftslaien gut verständlich ist, ganz im Sinn von Marc Schönes Anspruch, es sei für die Demokratie sehr gefährlich, dass Finanz und Wirtschaft eine eigene Sprache geschaffen hätten, die die Mehrheit ausschließt, weil überhaupt niemand mehr diese Sprache versteht. Und Schönes Ausführungen dagegen, die sind sehr, sehr gut verständlich, finde ich.
Also erstaunt mich doch etwas, dass solche Worte letzten Endes von einem Finanzfachmann kommen. Also er ist doch eigentlich Vertreter in eigener Sache, müsste ein Interesse daran haben, dass dieses Wirtschaftssystem aufrechterhalten wird. Kommt dieser Widerspruch, thematisiert er den quasi, also den seiner Herkunft und seiner Argumente, die er hier versucht vorzulegen?
Er macht Schöne ist natürlich bezahlt von der Universität Zürich und nicht von Banken. Er kritisiert in seinem Büchlein auch, dass Banken Lehrstühle für Wirtschaftswissenschaften und für Banking einrichten, weil das natürlich die Optik der Forschenden und der Lehrenden beeinflusst, wenn sie von einem Geldgeber aus der Großfinanz bezahlt werden. Und da ist er absolut unverdächtig, weil sein Monatslohn eben von der Universität stammt und nicht aus der Finanzwirtschaft. Aber es ist natürlich beängstigend, jemand, der so tief in dieser Bank- und Finanzmaterie drinsteckt, dass so jemand zu so vernichtenden Analysen kommt.
Das ist offenbar ist er ein sehr, sehr glaubwürdiger Autor, weil er wirklich weiß, wovon er spricht. Haben Sie denn den Eindruck, er kann sich auf andere berufen oder ist es eher so ein Einzelkämpfer, eher allein auf weiter Flur, der diese Dinge ausspricht und auch belegt?
Ich glaube nicht, dass er ein Einzelkämpfer ist. Er ist sicher eine minderheitliche Stimme. Er kritisiert auch, dass die ökonomische Lehre an den Universitäten sehr stark neoliberal und wachstumsorientiert ausgerichtet ist und er ist, und das kommt klar zum Ausdruck, er ist in einer minderheitlichen Position, aber ein Einzelkämpfer ist es nicht. Er belegt seine Ausführungen sehr, sehr oft mit Zitaten, gerade zum Beispiel aus der liberalen Literatur. Er beruft sich ganz klar auf liberale Grundwerte.
Ist es eher so als Pamphlet zu verstehen, das Ganze? Ich habe vorhin gesagt, es ist eher textmäßig ein überschaubares Büchlein. Und da kann man ja jetzt wohl nicht einfach wirklich bis ins letzte Detail argumentieren, sondern muss vielleicht so in groben Zügen das Ganze skizzieren. Wie ist es zu verstehen? Wie ist die Anmut quasi dieses Textes?
Also der Pamphletcharakter, an den habe ich auch gedacht, als ich das Buch gelesen habe. Stefan Essel mit seiner Schrift Empört euch, kommt auch vor irgendwann einer Stelle in diesem Buch, ist allerdings noch dünner, noch deutlich dünner als jetzt das Buch von Marc Schöne. Ich glaube nicht, dass er da nur in groben Zügen argumentieren kann, sondern er geht teilweise recht stark ins Detail, erklärt bestimmte Finanzprodukte, wo die Gefahren liegen und so weiter. Also er begnügt sich nicht mit einem globalen Aufwasch, sondern er ist argumentiert recht detailliert und recht präzis.
Die Frage mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt mich doch noch. Im Titel wird es erwähnt, ich habe es vorhin auch gesagt, da wird eine Brücke geschlagen vom Ersten Weltkrieg zur permanenten Krise von heute. Was wir jetzt aber gehört haben, im Wesentlichen geht es eigentlich um die Finanzkrise und wie man diese Finanzkrise, was für Gegenmittel es gäbe.
Mag sein, dass dieser Eindruck auch damit zusammenhängt, dass mich die Gegenwart im Moment mehr interessiert als die Vergangenheit. Vielleicht habe ich das Buch deshalb sehr stark auf die Bezüge zur Gegenwart hingelesen. Was interessant ist in Bezug zum Ersten Weltkrieg, sind die Versuche, mentalitätsgeschichtlich ein bisschen etwas aufzuarbeiten. Also der ganze Schwulst der Politiker 1914, die nationale Einheit beschworen haben und den Gegner vernichten wollten. Und heutzutage die Einheit wäre, die Gesellschaft muss sich hinter das Bankensystem stellen, damit das nicht alles kollabiert. Ein Gegner ist nicht auszumachen, beziehungsweise der Gegner ist der Kollaps, der Gegner ist der Börsencrash. Und da, für mich passt das nicht so ganz übereinander.
Würde aber doch heißen, unterm Strich, der zivilisatorische Fortschritt hält sich in Grenzen.
Ja, wobei er klar festhält, die Kriege des 20. Jahrhunderts haben ungefähr 100 Millionen Opfer gefordert. Zum Beispiel, er stellt schon auch fest, wir sind an einer anderen Stelle, als wir es 1918 zum Beispiel waren oder 1945 waren.
Wie mir scheint, ein spannendes, ein aufschlussreiches Buch, vor allem eben mit dieser Insider-Sicht auch. Vielen Dank, Herr Feldzehnder. Geben wir hier nochmal kurz die Angaben zum Buch von Marc Schöne, vom großen Krieg zur permanenten Krise, der Aufstieg der Finanzaristokratie und das Versagen der Demokratie. Erschienen ist es im Versus Verlag. Sie hören Kontext auf SRF 2 Kultur und Sie sind beim Sachbuch-Trio. Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Buch, ein Buch, das unsere Praktikantin Jara Petersen mitgebracht hat und ja, wir haben dieses Buch, wir haben es eingangs erwähnt, ja nicht ganz ohne Hintergedanken gewählt, denn Sie, Jara Petersen, gehören mit Ihren 23 Jahren zu eben jener Generation, die in diesem Buch von Oliver Jäges behandelt wird, nämlich eben dieser Generation Maybe. Nun, was zeichnet denn diese Generation aus? Und vor allem, haben Sie sich wiedererkannt in dem Buch von Oliver Jäges?
Ja, diese Generation Maybe. Eigentlich könnten Sie alle glauben, dass wir eine super glückliche Generation sein müssen. Wir sind in wirtschaftlichem Wohlstand aufgewachsen. Wir haben alle Türen offen. Wir können studieren von Pferdewissenschaften zu Industrial Design, alles, was das Herz begehrt. Wir können aus 1000 Ernährungsweisen die auswählen, die für uns am besten passt. Genau das ist das Problem. Wie soll man denn hier noch wissen, was richtig ist? Oliver Jäges sagt, dass genau diese Vielfalt uns überfordert und unser großes Problem ist. Und hier hat er wirklich recht. Aus Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, entscheiden wir am liebsten gar nicht und zögern Entscheidungen so lange wie möglich hinaus. Ich habe hierzu ein passendes Zitat mitgebracht. Gerade in unserer Generation wimmelt es nur so von Individuen, die nichts mit sich anzufangen wissen. Wir sind eine Generation, die sich permanent fragt, Leben, wie geht das eigentlich? Wir strengen uns so sehr an, die korrekte Lebensform zu finden, dass wir dabei das Leben selbst verpassen. Oliver Jäges beschreibt hier ein Grundgefühl, das schon richtig ist, ein Grundgefühl von Orientierungs- und Ahnungslosigkeit. Und dieses Grundgefühl ist auch das, was unsere Generation verbindet. Davon ausgehend charakterisiert Jeges in seinem Buch die Maybes, diese Menschen dieser Generation, anhand verschiedener Bereiche, die ihm typisch erscheinen. Das sind zum Beispiel unseren Umgang mit den sozialen Medien oder unsere Unhaltung zur Politik eigentlich. Besonders gut auch unser vielleicht eher rares Allgemeinwissen. Dieses Kapitel hat den sehr witzigen Titel »Wer war dieser Holocaust?« Und Jeges hat hier einen sehr anekdotischen Stil. Er bringt irgendwelche Geschichten aus seinem Freundeskreis, die dann für die ganze Generation stehen sollen. Er pauschalisiert sehr und kann sich am Ende der Kapitel dann doch nicht festlegen, was wirklich die Aussage ist. Das zeigt, Oliver Jeges ist selbst ein Maybe und ein Maybe kann wohl auch nur ein Maybe-Buch schreiben. Und gerade deswegen, gerade wegen dieser Zögerlichkeit ist es doch eine gute Annäherung an unsere Generation. Stellenweise übertrieben. Zu Ihrer Frage noch, Bernhard Senn, ob ich mich wiedererkannt habe. Ich habe mich wiedererkannt, vor allem im Kapitel zu den Essgewohnheiten, einem Thema, das mein Umfeld doch sehr beschäftigt. Und ich zitiere hier nochmals. Einfach zu essen, was einem schmeckt, ist mittlerweile eine Rarität. Wir haben ein künstliches und kein natürliches Verhältnis zum Essen, weil wir versuchen, über unseren Speiseplan die Welt zu retten und uns gesundheitlich zu optimieren. Wir sind gegen die Abrodung des Regenwaldes, lieben aber geräucherten Tofu und gebratene Sojawürstchen. Blöd nur, dass der Regenwald für den Sojaanbau abgeholzt wird. Mit anderen Worten, das ist sehr inkonsequent. Es ist sehr bemüht, aber auch ein wenig lächerlich. Und ich kann Oliver Jeges hier mit einem durchaus breiten Grinsen zustimmen. Das ist die Generation Maybe, wie sie leibt und lebt.
Es klingt fast etwas vernichtend gegenüber der eigenen Generation. Aber spannend natürlich. Aber eben, Sie haben gesagt, Sie haben sich da durchaus wiedererkannt. Und wird das auch diskutiert unter Ihresgleichen sozusagen, diese Zugehörigkeit zu einer unentschlossenen Generation?
Ja, das ist bei uns ein Thema, ist aber auch wirklich ein bisschen eine Verzweiflung und wir fragen uns, warum es so schwierig ist und was man dagegen machen kann und ob sich die vorangehenden Generationen auch das alles überlegt haben oder was für ein Problem wir eigentlich haben.
Erklärte Oliver Jeges auch, wie es zu dieser Unentschlossenheit kommt, wenn wir mal annehmen, dass sie tatsächlich so existiert?
Ja, er versucht es zu erklären und das ist eben dieser Punkt, den ich auch schon genannt habe, dieser Punkt, dass eigentlich die ganze Welt möglich ist, dass es alle Optionen gibt und dass genau das Problem ist. Wenn alles möglich ist, wie soll man wissen, was richtig ist? Und das macht einen unentschlossen.
Ich komme ja jetzt deutlich aus einer anderen Generation als Sie, Yara Petersen, und Sie haben jetzt die Generation Maybe als eine im Schlaraffenland verlorene Generation geschildert. Ich finde, von mir aus gesehen, finde ich, ist es auch eine Generation, die mit extrem engen Leistungsnormen konfrontiert wird. Da sind Rankings an Universitäten, da müssen die Studien ganz schlank durchgezogen werden. Das unterscheidet zum Beispiel Ihre Generation deutlich von der meinen. Schreibt da auch etwas über diesen enormen Leistungsdruck. Man kann ja nicht einfach nichts werden, sondern man muss sehr gut sein. Es gibt ein sehr klares Normverständnis für diese Generation. Die muss hübsch sein, die darf nicht dick werden, die muss klug sein, die muss Erfolg haben. Also so schlaraffig scheint es mir jetzt doch nicht zu sein.
Ja, das kommt vor allem im Kapitel zur Arbeitswelt zutage und er beschreibt eigentlich auch unseren Umgang damit, dass wir wissen das alles, aber irgendwie kümmert es uns doch nicht. Wir können fast nicht glauben, dass das wahr ist. Ich glaube aber, in der Subbotschaft ist es uns sehr bewusst und es wird uns ja auch eingebläut, dass hier eine ganz harte Welt uns bald entgegenweht. Und ich glaube, das macht die Entschlossenheit noch schwieriger, denn Entscheidungen treffen wird in diesem Umfeld ja noch eine noch härtere Sache. Es wird noch gewichtiger und das ist das Problem.
Sie haben vorhin auch erwähnt, dass letztendlich die Kapitel doch in einer gewissen Unentschlossenheit enden und damit durchaus auch eben auch symptomatisch sind für die Generation. Ist es durchgängig durch das ganze Buch, also diese Unentschlossenheit? Das war ja ein bisschen ein Negativkriterium. Wir suchen natürlich unsere Bücher auch nach den Kriterien aus, dass sie spannend sind, dass sie einen weiterbringen. In welcher Hinsicht bringt das Buch denn weiter, wenn es jetzt insgesamt doch etwas auf der unentschlossenen Seite liegt?
Das Buch bringt weiter, weil es eine tolle Ausgangslage ist. Eine tolle Ausgangslage für Gespräche über Generationen. Und es lässt sich leicht lesen, ist vielleicht nicht in der Aussage nicht immer kohärent, also passt nicht immer alles zusammen, aber man kann es als Buch lesen und dann weiterreden und nicht das Buch lesen und dann Deckel zuschlagen, sondern Buch lesen und Gehirn aufmachen.
Ein Buch als Ausgangslage für spannende Diskussionen ist von Oliver Jeges, es heißt Generation Maybe, die Signatur einer Epoche. Erschienen ist es bei Haffmanns und Tolke mit, danke, Jara Petersen. Es ist Zeit, ja, für unser drittes Sachbuch im heutigen Sachbuch-Trio. Ein Buch, das den Leser, sage ich jetzt mal, mit an den Abgrund nimmt und ihn einlädt, dort hinunterzuschauen. Es geht nämlich ums Trinken, um den Alkoholrausch, um die Sucht, die daraus resultieren kann. Den Titel, wir haben ihn eingangs erwähnt, lautet Nüchtern über das Trinken und das Glück. Cornelia Kasis, Sie haben das Buch gelesen und vorhin bei der kurzen Forschungsrunde gesagt, dass Sie fasziniert sind von Schreibers schonungslosem Blick auf die Mechanik der eigenen Sucht. Was genau unterscheidet denn sein Buch von, ja, von einer üblichen und oft auch ja, recht Talkshow-tauglichen Säuferbeichte?
Einiges, Bernhardsen, einiges. Erstens einmal widerspricht sein Buch dem Klischee des Alkoholikers, des auffälligen Trinkers, der immer mehr verwahrlost und nichts mehr auf die Reihe bringt, bis er sich schließlich nur noch im schmutzigen Klamotten auf der Parkbank rumtreibt. Von außen gesehen hat Schreiber, der als Autor und Kulturredaktor lange in New York lebte und nun ganz nüchtern in Berlin arbeitet, sehr, sehr viel auf die Reihe gebracht. Daniel Schreiber, Nomen ist oben, hat sein Leben als erfolgreicher junger Autor äußerlich im Griff. Er ist eigentlich ein Hochleistungssäufer. Er hat eine aufsehenerregende Biografie über die amerikanische Denkerin Susan Sontag geschrieben und hat auch immer ziemlich glamourös gelebt von seiner Schreiberei. Dabei ist er mit Rotwein, Wodka und Co. immer wieder sehr luxuriös, aber nicht minder tief abgestürzt. Dann unterscheidet sein Buch sich auch wohltuend vom Talkshow-tauglichen Säuferbeichten, indem er uns minutiös vor Augen führt, wie trickreich und wie raffiniert er sich immer wieder vor der Erkenntnis rettet, dass er elend und abhängig ist. Die Mechanismen seiner Selbsttäuschung und Verleugnungsstrategien sind variantenreich, bis dieses System kollabiert und Daniel Schreiber dann schreibt, ich kann kein genaues Datum nennen, an dem etwas in meinem Inneren zerbrach. Ich weiß nur, dass ich mich irgendwann tatsächlich so fühlte, als hätte ich mich verloren. Ich wog 125 Kilo, 40 mehr als heute. Ich ging 2 bis 3 Mal zur Psychoanalyse und schaffte es irgendwie, mein Unglück zu verwalten. Dieses Verwalten finde ich so ein tolles Wort. Ich habe schon gesagt, Nüchtern ist ein Sachbuch mit literarischer Qualität. Es ist ein sprachlich elegantes und dramaturgisch sehr raffiniertes Buch. Und trotzdem, es hätte mir nicht gereicht, wenn Schreiber bei sich, seiner Abhängigkeit und seiner späteren Abstinenz geblieben wäre. Das tut er eben glücklicherweise nicht. Das Buch ist ein Essay. Es spannt einen weiten gedanklichen Horizont und da kommen wir nicht um die gesellschaftskritische Frage herum, wieso sich unsere Gesellschaft nicht nur eine Droge gestattet und omnipräsent für das Rauschhafte wirbt und gleichzeitig diejenigen sehr schnell und fast nachhaltig stigmatisiert, die genau damit nicht umgehen können. Schreiber trägt auch interessante Fakten zusammen. Neu für mich waren da seine Einblicke beispielsweise in die Neurobiologie. Offenbar verändert sich schon bei relativ geringem regelmäßigen Alkoholkonsum die zellulare Struktur des Belohnungszentrums im Gehirn. Alkoholismus also als eine Kopfkrankheit, lange bevor die Leberwerte besorgniserregend sind. Schreibe dazu, bei einigen von uns führt gewohnheitsmäßiges Trinken zur Knüpfung von ähnlich dauerhaften und ähnlich starken neuronalen Verbindungen wie das Fahrradfahren. Es läuft weitgehend unbewusst ab. Mit anderen Worten, ist nicht immer da, wo ein Wille ist, auch ein Weg, zumindest nicht ein einfacher. Der Autor nimmt uns also auch mit in die aktuelle Erforschung des Säufertums und erzählt die Erfolgsgeschichte der AA, der anonymen Alkoholiker, ganz eigen und ganz neu. Erstens mit aktueller Forschung, die es dazu gibt und die auch den Erfolg dieser Selbsthilfeinstitution erklärt und zweitens mit seiner eigenen intellektuellen Ambivalenz den Treffen gegenüber, die hyperritualisiert ablaufen und die er beschreibt als Übung in der Auseinandersetzung mit dem eigenen alkoholkranken Stolz. Ganz spannend ist Daniel Schreibers Buch auch da, wo er beschreibt, dass männliche Nüchternheit gesellschaftlich fast gleich geächtet wird wie die Trunkenheit und wo er aufzeigt, was sie individuell bedeutet, nämlich das, wie er schreibt, emotionale Trümmerfeld aufzuräumen, welches das trunkene Leben mit sich gebracht hat. Es bringt einem dazu, etwas zu tun, was man noch nie zuvor getan hatte. Ein Mensch unter vielen zu sein. Ein ganz normaler, ganz unauffälliger.
Also eher eine harte, nüchterne Analyse des Alkoholikertums in der Gesellschaft als ein Buch jetzt mit Rezepten, wie man Alkoholismus überwinden könnte.
Absolut. Es ist kein Ratgeberbuch, überhaupt nicht in diesem Sinne, sondern es ist eine sehr präzise Einsicht in individuelle Sucht, aber auch wie gesellschaftlich bedingt Süchte auch befördert werden.
Was denken Sie, warum hat er das Buch geschrieben? Ist das eine Art Entschuldigung dafür, für die Jahre, die er süchtig war? Ist es ein Wiedergutmachen oder?
Vielleicht, habe ich mir so noch nicht überlegt. Vielleicht ist es eine Rechtfertigung oder nochmal eine Klärung. Es gibt keine Antwort, wie ist es dazu gekommen. Also ich weiß nicht, warum ist Daniel Schreiber süchtig geworden. Er schreibt aber deutlich, dass die Erkennung der eigenen Gründe, weshalb er es einem in die Sucht getrieben hat, gar nicht hilfreich ist, um aus dieser nämlichen Sucht wieder auszusteigen. Ich glaube, es ist einfach auch die Lust am Schreiben und die Lust am wirklich in eine tiefe Thematik einzutauchen mittels Sprache.
Drei Bücher, wie sie thematisch unterschiedlicher wohl nicht sein könnten. Lassen Sie uns zum Schluss noch einmal die drei Titel Revue passieren. Verknüpft vielleicht mit einer ganz kurzen Antwort auf die Frage, wem Sie Ihre Bücher empfehlen würden, Cornelia Cassis.
Mein Buch heißt Nüchtern, im Untertitel Über das Trinken und das Glück. Geschrieben hat es Daniel Schreiber, der auch in der Tat seine regelmäßige und sehr polarisierende Kolumne hat mit dem gleichen Titel, nämlich mit dem Titel Nüchtern. Das Buch ist vor wenigen Tagen bei Hansa erschienen und ich empfehle es allen Menschen, die an relevanten Themen unserer Gesellschaft interessiert sind, die gerne schöne Sprache lesen, die nüchtern sind oder süchtig und gerne einen tiefen Einblick wollen in das eine oder das andere.
Ja, Petersen.
Mein Buch heißt Generation Maybe, die Signatur einer Epoche und geschrieben hat es Oliver Jeges. Es ist eine süffig und leicht zu lesende und durchaus amüsante Lektüre für alle Maybes, die sich ein bisschen trösten möchten oder auf jeden Fall einen Spiegel suchen. Und für alle anderen Generationen, die wissen wollen, was uns beschäftigt. Wie gesagt, es ist vor allem eine gute Ausgangslage für Diskussionen.
Marc Schöne, vom großen Krieg zur permanenten Krise, der Aufstieg der Finanzaristokratie und das Versagen der Demokratie. 100 Seiten, dünn, im Versus Verlag in Zürich erschienen. Es ist ein Buch für alle, die bisher die Wirtschaftsseiten der Zeitungen nicht gelesen haben, weil sie sie nicht zu verstehen glaubten. Ein Buch für alle, die wissen wollen, wie die Turbulenzen der Finanzwirtschaft uns alle betreffen und auch, was sich gegen diese Instabilität tun ließe.
Vielen Dank, Raphael Zehnder. Das war's für heute vom Sachbuch-Trio. Mein Name ist Bernhard Senn. Ich sage herzlichen Dank in die Runde.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.